Vieles von dem, was Jesus gesagt hat, ist weit über die christliche Szene hinaus bekannt geworden. Und eine Sammlung der bedeutendsten Reden von Jesus oder die bekannteste Sammlung der Reden von Jesus ist vermutlich die sogenannte Bergpredigt. Und einige Teile der Bergpredigt, die sind richtig ermutigend. Das ist zum Beispiel der Teil, wo es darum geht, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Und das ist auch der Teil, in dem es heißt, dass wir mit allen unseren Bitten vor Gott kommen können. Und dann gibt es einen zweiten Teil von Reden innerhalb der Bergpredigt, die sind erhellend oder die helfen uns selbst auf die Schliche zu kommen. Es ist gut, sich selbst auf die Schliche zu kommen. Das ist zum Beispiel dieser Text, der davon redet, wie man richtig fastet. Oder der Text, wo es darum geht, mit was für einer inneren Haltung man Geld spendet. Und nochmals, andere Abschnitte der Bergpredigt sind regelrecht schockierend. Und einige Teile der Bergpredigt sind so schockierend, dass es in der christlichen Kirche eine lange Tradition gibt, wie man diese Texte kreativ auslegen kann, so dass sie schlussendlich nicht mehr das sagen, was sie sagen. Und man behauptet dann dazu, es ist schlicht und ergreifend unmöglich, das in die Realität umzusetzen und deshalb müssen wir das irgendwie anders deuten. Einen dieser schockierenden Texte, den schauen wir jetzt heute Morgen miteinander an. Du findest den Text, wie gesagt, in Matthäus 5, 38 folgende. Und ich lese jetzt diesen Text und schnall dich am besten schon einmal an. Jesus sagt dort, ihr wisst, dass es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Schätzen wir diesen Text einmal ein. So auf einer Skala von 1 bis 10. 1 heißt, dieser Text ist super easy umzusetzen im alltäglichen Leben. Das gelingt mir in aller Regel vom Stand weg. Und 10 heißt, dieser Text ist richtig, richtig herausfordernd. Und wenn ich ehrlich bin, dann gelingt es mir im ganz normalen Alltag manchmal nicht so gut, in der Gesinnung dieses Textes zu arbeiten. Das wäre 10. Und jetzt machen wir eine Summabstimmung. Da können wir alle mal summen, einfach so. Können wir das noch ein bisschen lauter? Also gut, jetzt die Summabstimmung. Wenn du den Eindruck hast, dieser Text, das ist super einfach, gelingt mir easy, hat etwa die Schwierigkeitsstufe 1 bis 4, dann summe jetzt. Also, und wenn du den Eindruck hast, dieser Text, das ist so eine mittlere Schwierigkeit, so eine mittlere Herausforderung, irgendwo zwischen 4 und 6, oder? Dann summe jetzt. Und wenn du den Eindruck hast, dass dieser Text richtig herausfordernd ist und dass es dir nicht immer auf gute Art und Weise gelingt, das zu leben, dann summe jetzt. War das für dich jetzt wirklich überraschend? Ich glaube nicht. Und wenn du deine Bibel jetzt vor dir hast, dann siehst du das gleich an diesem Text, den wir jetzt gelesen haben. Ein weiterer Text von etwa der gleichen Schwierigkeit folgt. Und am Schluss, nach diesen zwei Schocktexten sozusagen, kommt noch ein Schocksatz von Jesus dort, der Vers 48, wenn du den aufschlagen willst. Dort sagt Jesus dann nach diesen beiden Schocktexten, sagt er, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und wir sagen, wie bitte? Ich soll so sein wie Gott? Ja. Ja. Und wenn wir das so lesen, dann müssen wir uns entscheiden, oder? Wir müssen uns entscheiden, ist das, was Jesus hier sagt, einfach nur eine Provokation, die er einmal so rausgehauen hat? Oder war es einfach so ein Witz, weißt du, wo er seinen Jüngern in die Augen geschaut hat und nachher gelacht hat und sagt, jetzt habe ich euch vielleicht mal erschreckt, jetzt seid ihr aber wach. Oder hat er wirklich gemeint, was er gesagt hat? Wir müssen uns entscheiden. Und vermutlich hast du deine Entscheidung schon getroffen. Und ich behalte jetzt einmal diese Entscheidung für dich. Ich möchte zuerst ein paar Dinge sagen und dann werde ich am Schluss der Predigt nochmals auf diese Frage zurückkommen. Ist es eine Provokation? Ist es ein Witz? Oder meint Jesus wirklich, was er hier sagt? Der Abschnitt fängt an mit dem Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und falls du schon länger als 2-3 Jahre auf der Welt bist, falls dein Geburtstag vor 2021 war, dann wirst du vermutlich schon herausgefunden haben, dass es einige Dinge gibt, die Menschen nicht so gut können oder anders gesagt, die Menschen richtig schlecht können. Und zu dieser Sache zum Beispiel, die Menschen nicht wirklich gut können, gehört beispielsweise das Fliegen. Gell, wenn wir einen Hängegleiter sehen oder einen Fallschirmspringer oder vielleicht sogar einen Basejumper, dann beeindruckt uns das möglicherweise. Wenn eine Adlermutter das Gleiche beobachtet, gell, dann sagt sie zu ihren Jungen, jetzt müsst ihr einmal diesen Stümper ansehen da mit seinem Plastiksack am Rücken. Fliegen, das ist nicht etwas, was sie wirklich gut können. Und Schwimmen ist auch nicht etwas, was Menschen wirklich gut können, gell? Als Schweizer können wir jetzt ja stolz sein, dass wir Noe Ponti haben, diesen Schwimmweltmeister. Aber ich sagte, jede Forelle, die lacht sich kaputt, wenn sie sieht, wie schwerfällig und wie langsam und wie unbeholfen Menschen sich im Wasser begegnen. Menschen sind nicht wirklich gut im Schwimmen. Und dann gibt es diese dritte Sache, bei der Menschen nicht wirklich gut sind, um nicht zu sagen, etwas stümperhaft sind. Und dabei geht es um diese Disziplin, maßvolles Vergelten. Maßvolles Vergelten. Das sind Menschen nicht wirklich gut. Und du kannst es schon bei kleinen Kindern beobachten, gell? Da schubst der Sven vielleicht den Noah, so dass der Noah fast hinfällt. Und der Sven entscheidet sich spontan, einmal etwas zurückzuschubsen. Und meinst du, dass er sich vor dieser Vergeltungsaktion zuerst sagt, jetzt muss ich aber ganz vorsichtig sein, damit ich nicht mehr schupfe, als er mich geschupft hat? Nein, diese Frage wird er sich vermutlich nicht stellen. Er wird so richtig schubsen, so in der Hoffnung, dass der hinknallt. Und wenn er noch eine Schramme davon trägt, dann ist er selbst schuld. Ja, so sind Kinder eben, gell? Das Problem ist, nur weil man erwachsen wird, wird das an dieser Stelle mit dem maßvollen Vergelten nicht unbedingt besser. Biblisches Beispiel gefällig. Kannst du einmal 1. Mose 34 aufschlagen, gell? Dort lesen wir von Dina. Dina war die Tochter von Jakob, diesem Erzvater. Und dort steht in 1. Mose 34, dass Dina vergewaltigt wurde. Und ich glaube, wir sind uns einig, das ist etwas ganz, ganz Schreckliches, wenn eine Person vergewaltigt wird. Was machen die Brüder von Dina? Sie bringen die gesamte menschliche Bevölkerung in der Stadt um, aus der der Vergewaltiger kommt. Sie plündern die ganze Stadt. So sind Menschen eben. Oder ein Beispiel von heute gefällig? Schau in den Nahen Osten und was dort gerade geschieht. und versuche, dich der Versuchung zu entziehen, jetzt die Schuld für das, was da geschieht, einfach auf eine Gruppe zu setzen, auf diese oder auf die andere Gruppe. Menschen sind nicht wirklich gut, wenn es darum geht, maßvoll Vergeltung zu üben. Das Gebot Auge um Auge, Zahn um Zahn, das will Gewalt eindämmen. Das Gebot Auge um Auge, Zahn um Zahn, das will eine Art ausgleichende Gerechtigkeit schaffen. Dieses Gebot, was du übrigens in 1. Mose 21, Vers 24 findest. Und es ist gar keine Frage, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn sich alle nur schon an das halten würden. Und Jesus hätte mal so etwas richtig Gutes rausgehauen, wenn er diesen Satz einfach wieder einmal so zünftig unterstrichen hätte. Denk daran, es geht nur darum, Auge um Auge, Zahn um Zahn und nicht um mehr. Aber Jesus belässt es eben nicht bei dem. Jesus bietet eine ganz neue und überraschende und schockierende Gerechtigkeit an. Es ist eine kreative, heilende, ermutigende Gerechtigkeit, weil im Grunde genommen sagt Jesus hier, rächt euch nicht. Sucht nach einem neuen Weg. Sucht nach einer Perspektive, die einen Weg nach vorne auftut. Suche einen Weg, und darauf werden wir noch zu sprechen kommen, der dein Herz verändert und der auch das Herz, im besten Fall auch das Herz deines Gegenübers verändert. Es geht auch in diesem Abschnitt der Bergpredigt um die Veränderung der Herzen. Und alles fängt mit dem Satz an, ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Also ganz ehrlich, als ich diesen Satz in der Vorbereitung gelesen habe, da hat sich irgendetwas in mir gesträubt. Da haben wir gesagt, ja, wo kämen wir dann hin, wenn jeder das machen würde? Und im nächsten Augenblick habe ich mir gesagt, oh, wo kämen wir hin, wenn jeder das machen würde? Und sehe ich, oh, die Welt würde tatsächlich ein besserer Ort werden, wenn jeder das machen würde. Aber Jesus ist kein Utopist. Und deshalb sagt er seinen Lehrlingen, wie sie sich verhalten können in einer Welt, in der sich nicht jeder bereits an das hält. Dann hat er drei Beispiele, die er da herausgreift. Zuerst, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Also das müssen wir jetzt einmal technisch durchgehen. Ich bin der, der schlägt. Wer möchte nach vorne? Nein. Nein, gell. Wir lassen das jetzt einmal bleiben, gell. So praktisch wollen wir dann doch wieder nicht werden. Aber wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, gell? In aller Regel, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann muss er mit seiner rechten Hand ausholen und mit seinem Handrücken dir auf die Backe schlagen. Schnell nachgeschaut, rein statistisch sind 89,4% der Weltbevölkerung Rechtshänder. Frag mich nicht, wie sie das erhoben haben, aber 89,4% der Weltbevölkerung sind Rechtshänder. Das wird vermutlich damals schon gewesen sein. Und wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann hat er dich vermutlich mit dem Handrücken der rechten Hand tack geschlagen. Und jetzt war es so in der Zeit von Jesus. Wenn dich jemand mit dem Handrücken geschlagen hat, dann hat er dich ganz besonders demütigen wollen. Er hat dir damit eigentlich gesagt, du bist für mich ein Mensch zweiter Klasse. Du bist es nicht einmal wert, dass ich dich richtig aufweige. Ich knall dir einfach so eine hin. Und die Frage, die sich daraus stellt, ist, was passiert mit dir? Was passiert in deinem Herzen, wenn du zu einer Frau oder zu einem Mann zweiter Klasse degradiert wirst? Was passiert mit dir? Und was du, je nachdem, wie du innerlich gestrickt bist, neigst du dann vielleicht eher zu einer depressiven Verstimmung oder du neigst zu einer heftigen Gegenwehr. Und beides ist nicht gut. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Das will dir helfen, das immer wieder in deinem Herzen festzumachen, dass es gar nie einen Grund geben wird, dass man dich als einen Menschen zweiter Klasse bezeichnen wird. Und diese Haltung hilft auch jedem Schläger zu verstehen, dass es keine Menschen zweiter Klasse gibt. Menschen sind das Ebenbild von Gott und Gottes Kinder sind nie, nie Menschen zweiter Klasse. Es ist wichtig, dass das ganz tief in unserem Herz drin ist. Es ist wichtig, dass das im Herz von jedem drin ist, der zu Gewalt neigt. Es ist wichtig, dass wir wissen, es gibt da keine Menschen zweiter Klasse. Und jetzt gehst du vielleicht deine erweiterte Familie durch. Und du gehst deine Nachbarschaft, den näheren und den weiteren Kreis deiner Nachbarschaft durch. Geh jeden Namen, den du im Zusammenhang mit deiner Arbeit antriffst, jede Person durch. Da ist nicht eine einzelne Person. Nicht eine einzelne Person zweiter Klasse. So viel zum ersten Beispiel. Zweites Beispiel. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Zu diesem Text hier oder zu diesen Worten hier musst du unbedingt wissen, dass der Kleiderschrank rein menschheitsgeschichtlich gesehen eine relativ neue Erfindung ist. 99,9% vermutlich der Zeitgenossen von Jesus, die mussten sich nie fragen, wo hänge ich jetzt diese neuen Klamotten hin? Was ihnen an Klamotten gehört hat, das haben sie getragen und mehr hatten sie nicht. Und gut übrigens, wenn wir uns auch heute bewusst sind, dass das auch am heutigen Tag auf Millionen von Menschen zutrifft, dass sie nicht mehr haben als das, was sie anhaben. Und jetzt sagt hier Jesus in diesem Beispiel, wenn jemand dich vor Gericht sieht, um dir auch noch dieses Hemd zu nehmen, dann verhalte dich folgendermaßen. Und wenn da jemand vor Gericht sitzt, um dein letztes Hemd zu nehmen, gell, dann geht es vermutlich um längst überfällige Rechnungen, dann geht es um Schulden, die schon seit Ewigkeit nicht zurückbezahlt werden. Und der Schuldner, der wird in diesem Prozess keine Chance haben, aber er hat die Möglichkeit, dem anderen zu signalisieren, was er in Wirklichkeit tut, nämlich dass er ihn quasi nackt auszieht. Gib ihm auch noch den Mantel und beschäme dein Gegenüber dadurch, dass du nackt vor ihm stehst. Die Älteren von uns, die mögen sich vielleicht noch an Max Weber erinnern, gell? Max war beeinträchtigt und er ist jahrzehntelang von der Sozialhilfe unterstützt worden. Und als wir Max beerdigt haben, da hat doch tatsächlich die Gemeinde Dotzwil gesagt, jetzt ist Stopp. Diese 120 Franken für die Miete der kleinen Kirche da in Dotzwil, die zahlen wir nicht auch noch, obwohl ja die Kirche der Gemeinde gehört. Gell? Das empfand ich als so beschämend. Es war einfach nur noch beschämend. Und das ist jetzt nichts gegen die Dotzwiler, gell? Frag bei deiner eigenen Gemeinde nach, die werden das genau auch so machen. Mit deinem Sterbedatum sind sie raus aus der Unterstützung und da gibt es auch keine weiteren 120 Franken mehr für deine Beerdigung. Damals hatte ich zum Glück den Mut, das deutlich zu benennen. Die Dotzwiler können ja mal nachfragen in der Gemeindeversammlung, wie das jetzt heute läuft. Ich weiß es nicht. Bei vielen anderen Gelegenheiten hat mir der Mut gefehlt, ein entschiedenes Wort zu sagen. Und gerne würde ich behaupten, dass ich vorher und nachher nie so etwas erlebt habe, aber so ist es nicht. Und jetzt lernen wir, dass wir in der Lehre bei Jesus, als Lernende bei Jesus, lernen können, wie wir uns verhalten können, wenn wir selbst beschämt werden oder wenn andere beschämt werden. Und dabei geht es in der Regel nicht um Paragraphen, sondern es geht um das Herz, um mein Herz um dein Herz und auch um das Herz dessen, der da jemanden beschämt. Und das dritte Beispiel, das habe ich genau. Das ist eine alltägliche Situation damals im besetzten Israel. Jeder römische Soldat konnte einen x-beliebigen israelitischen Bürger dazu verpflichten, sein Gepäck, oder, und das war ja nicht wenig, sein Gepäck eine Meile weit zu schleppen. Das konnte jeder römische Soldat tun. Das kannst du dir vorstellen, was passiert ist, gell? Jedes Mal, wenn so eine römische Patrouille in irgendein Dorf kam, da war scheinbar niemand da. Irgendwie war da einfach niemand zu finden. Aber hin und wieder hat es eben doch einen erwischt. Und dann ging es ans Schleppen. Und das entsprechende Gesetz übrigens, das war sehr streng. Es war absolut verboten, jemanden sein Gepäck weiter als eine Meile schleppen zu lassen. Die Römer wussten auch, Demütigung ist gut. Zu viel Demütigung, das kann wieder kontraproduktiv sein, gell? Also so oder so war es für den, den es dann erwischt hat, weil er sich zu wenig gut versteckt hat. Dann war es eine Demütigung sondergleichen. Es war eine Demütigung als stolzer Israelit, einem dieser Besatzungsmacht sein Gepäck zu schleppen. Und die Frage, die Jesus mit diesem Beispiel stellt, ist, was geschieht in deinem Herzen, wenn du Demütigung erlebst? Wird deine Abneigung und wird dein Hass nach einer Meile größer oder kleiner sein? Wirst du innerlich schäumen vor Wut? Wirst du Rache schwören? Weißt du, wir haben ja Schwein, gell? Niemand von uns wird das erleben, dass ihn ein römischer Soldat zwingt, sein Gepäck eine Meile weit zu schleppen. Das wird uns nicht mehr geschehen, aber es wird uns auf jeden Fall geschehen, dass wir gedemütigt werden. Dir wird es geschehen, mir wird es geschehen. Und die Frage ist, was in meinem Herzen geschieht und was auch im Herzen des Demütigers geschieht, wenn ich gedemütigt werde. Jesus sagt, und da wären wir wieder bei Vers 48, mach es wie Gott. Sei großzügig wie dein Vater im Himmel großzügig ist. Geh eine zweite Meile. Bring diesen Soldat ins Staunen. Bring diesen Soldat möglicherweise auch in Panik, weil er plötzlich überlegt, was geschieht, wenn mein Vorgesetzter von diesem Vorfall hört, dass da jemand noch eine zweite Meile mein Gepäck geschleppt hat. Und jetzt zurück zur Frage, die ich ziemlich am Anfang aufgeworfen habe. Ist das jetzt eine Provokation, die Jesus hier in Matthäus 5, 38 folgende nennt? Ist das eine Provokation? Ist es ein Witz? Oder meint Jesus, was er sagt? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus genau meint, was er sagt. Und da geht es nicht ums Kopieren. Weißt, dich wird möglicherweise nie jemand auf die rechte Wange schlagen. Dich wird möglicherweise nie jemand vor Gericht zerren, weil er dein Hemd will. Und ja, die letzten römischen Soldaten, die hier vorbeigekommen sind, gell, das war jetzt auch schon ein paar Jahrhunderte her. Aber um was es geht, ist Folgendes. Es geht darum, gerade die herausfordernden Situationen des Lebens als Einladung zu verstehen, bei Jesus in die Lehre zu gehen. Es geht darum, dass unser Herz, dass dein Herz und mein Herz durch das Wirken des Heiligen Geistes geformt wird. Es geht darum, zu lernen, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Und es geht darum, Gott zu erkennen und von ihm zu lernen, wie wir seine Liebe in eine Welt hineinspiegeln können, in eine Welt, die diese Liebe so dringend nötig hat. Wahrscheinlich dringender als je zuvor. Um das geht es. Wir beten miteinander. Du bist der Jesus, der uns herausfordert. Du bist der Jesus, der nicht einfach irgendwelche Sätze raushaut, sondern der selber vorlebt, was du sagst. Du bist der Jesus, der uns einlädt, zu dir in die Lehre zu kommen. Du bist der Jesus, der uns möchte zeigen, wie wir leben können. So, dass unser Leben in die Freiheit und in die Weite und in die Tiefe und in die Tiefe kommt. Ich möchte dir danken für die Situation im Leben, die du mir schenkst, die du uns schenkst. Die einfach sind. Wo wir spüren, dass wir beschenkt sind. Und ich möchte dich bitten um die Situationen, wo du uns mit herausfordernden Situationen beschenkst. Damit wir von dir lernen können. Situationen, die uns helfen, unser Herz zu kultivieren und unser Herz nach deinem Herz formen zu lassen. Situationen, die uns helfen, Licht und Salz für eine Welt zu sein, die nichts mehr braucht als deine Liebe und deine Erlösung und deine Vergebung. Amen.